SWR 2 aktuell.
Im Studio begrüßt Sie Jan-Frederik Willems und das sind unsere Themen bis 6:30. Die CDU triumphiert in Sachsen-Anhalt und die Bundespolitik schlachtet das Wahlergebnis natürlich intensiv aus. Die Große Koalition streitet über mutmaßlich minderwertige Masken. Alles Wahlkampf oder ist da was dran? Und Baden-Württemberg will mit sogenannten Expressurteilen die Gerichte im Land entlasten. Die Sachsen-Anhalter haben ein Ausrufezeichen gesetzt an diesem Sonntag. Die Landtagswahl galt als Generalprobe für die Bundestagswahl im September. Und entgegen aller Umfragen hat die CDU gestern einen wichtigen Sieg eingefahren. 37,1% gab es für die Partei von Ministerpräsident Haseloff. Und die AfD, die in einer Umfrage sogar schon vor den Christdemokraten lag, die ist dagegen weit hinter der CDU bei 20,8% gelandet. Und die anderen Parteien, die liegen weit abgeschlagen um und bei 10%. Wie hat die Politik die Ergebnisse in Sachsen-Anhalt heute verarbeitet? Andreas Reuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio dazu.
Wenn die Union einen fulminanten Wahlsieg einfährt, dann sind sogar Armin Laschet und Markus Söder plötzlich ganz einer Meinung.
Dies ist ein guter Tag für die CDU und für die Demokratie in Deutschland.
Heute ist mal ein schöner Montag.
Und auch darüber, wem sie den schönen Montag zu verdanken haben, sind sich die einstigen Rivalen um die Kanzlerkandidatur einig.
Rainer Haseloff genießt hohes Vertrauen, er hat einen klaren Kurs und er ist ein Landesvater im besten Sinne.
Der Matchwinner war Rainer Haseloff, eindeutig. Trotzdem ist es ein Erfolg für die ganze Union und Rückenwind für uns alle und damit auch für den Armin.
Und der Armin kann da natürlich nicht widersprechen.
Für die Bundespartei gibt dies natürlich Rückenwind.
Und zeigt, wie man es machen sollte, sagt Matchwinner Haseloff. Sachsen-Anhalt als Modell für Deutschland.
37 plus x Prozent wie in Sachsen-Anhalt sind möglich, wenn wir geschlossen marschieren. Und Armin Laschet ist unser Kanzlerkandidat. Und mit dem werden wir gemeinsam gewinnen. Und wenn wir das genauso machen wie in meinem Wahlkampf, dann werden wir auch den Kanzler stellen.
Immer langsam ruft da die AfD.
Die Sachsen-Anhaltiner haben hauptsächlich Rainer Haseloff gewählt und nicht die CDU.
So die Analyse von Tino Chrupalla, einem der beiden AfD-Bundesvorsitzenden. Platz 2 und 20,8% in Sachsen-Anhalt seien jedenfalls, so wörtlich, absolute Motivation für die AfD auch im Bund. Und auch die SPD sieht Armin Laschet noch nicht als den kommenden Wahlsieger. Parteichefin Saskia Esken meldet tapfer Anspruch aufs Kanzleramt an, trotz magerer 8,4% von gestern.
Wir haben aber auch gesehen, dass wir mit unserem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz einen Mann auf dem Weg in den Bundestagswahlkampf haben, der die stärksten Zustimmungswerte und die höchsten Kompetenzzuschreibungen hat.
Bleibt noch die Dritte im Bunde, Annalena Baerbock, die Kanzlerkandidatin der Grünen. Gestern deutlich näher an der 5%-Hürde als an der Regierungsbank. Sie überließ die Ergebnisanalyse ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck. Waffen für die Ukraine, höhere Benzinpreise, Stopp von Kurzstreckenflügen und natürlich die zunächst nicht korrekt angegebenen Nebeneinkünfte der Kandidatin. Sicherlich alles keine Schlagzeilen, die den Grünen geholfen haben.
Nicht verschweigen will ich, dass die letzten 3 Wochen vielleicht sicherlich kein Rückenwind waren für die wahlkämpfenden Kollegen in Sachsen-Anhalt und die Diskussionen, die auf der Bundesebene geführt wurden, sicherlich nicht geholfen haben, ein stärkeres Ergebnis nach vorne zu bringen. Andererseits ist die Analyse, dass es falsch wäre, jetzt nur auf die Unzulänglichkeiten und kleinen Fehler der letzten Wochen zu schauen.
Stattdessen nach vorne schauen, so die Devise von Robert Habeck. Und das tun sie 3,5 Monate vor der Bundestagswahl natürlich alle.
Die Ergebnisse von Sachsen-Anhalt, das haben wir eben gehört, Die Ergebnisse von Sachsen-Anhalt, das haben wir eben gehört, die haben natürlich vor allem bei der CDU für Jubel gesorgt. Denn das Superwahljahr ist noch lange nicht vorbei und das Finale, das kommt noch. Die Bundestagswahl im September. Deshalb habe ich über die Wahl in Sachsen-Anhalt mit der stellvertretenden Bundes-CDU-Vorsitzenden Silvia Breher im SWR2-Tagesgespräch gesprochen. Frau Breher, die CDU kann heute vor Kraft nicht mehr laufen. Aber ist in diesem Ergebnis aus Sachsen-Anhalt nicht auch viel Angst vor der AfD drin? Also haben nicht sehr viele Sachsen-Anhalter CDU gewählt, weil sie die AfD eben nicht zur stärksten Kraft machen wollten?
Zunächst einmal ist es einfach ein guter Tag für die CDU in Sachsen-Anhalt und für den Ministerpräsidenten Rainer Haseloff, der einfach mit seiner persönlichen Akzeptanz und seinem Standing zu Hause wiedergewählt worden ist. Und das ist richtig toll und darüber können wir auch wirklich sehr, sehr stolz sein. Und ich glaube, es liegt vor allen Dingen daran, dass er so eine klare Position hat gegen die AfD. Also es gab keine Diskussion und es gibt keine Diskussion mit dem Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt über das Thema AfD. Und das hat eine ganz klare Brandmauer gezogen in diese Richtung. Und ich glaube, das war ein Erfolg von dem Ministerpräsidenten.
Der SPD-Co-Vorsitzende sagte jetzt im Deutschlandfunk, dass Sachsen-Anhalt keine Testwahl war. Sie als Wahlsieger sehen das sicherlich anders, oder?
Die Wahl in Sachsen-Anhalt war eine Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und sie zeigt, dass die CDU kämpfen kann, dass die CDU mit ihren Inhalten punkten kann und dass natürlich ein erfolgreicher Regierungschef wiedergewählt wird, wenn er einen richtig guten Job macht und vor allen Dingen das Ohr beim Bürger hat. Und insofern kann man es dann auch übertragen. Er ist natürlich einer der CDU und insofern ist es auch für uns alle gemeinsam ein guter Tag. Aber es ist natürlich noch nicht die Bundestagswahl, sondern ein Ergebnis in einem Bundesland, was wir auch sicherlich richtig einordnen.
Ihr Parteivorsitzender Armin Laschet hat jetzt durch das Ergebnis ja bestimmt auch Rückenwind bekommen. Aber ist das so berechtigt? Immerhin hat in Sachsen-Anhalt ja ein Ministerpräsident gewonnen, der gegen Laschet als Kanzlerkandidat war.
Rainer Haseloff zeichnet eins aus: Geschlossenheit und Teamplay. Seine Äußerungen zu dem einen oder zu dem anderen Kandidaten sind mit der Entscheidung für unseren Kanzlerkandidaten dann auch nicht erledigt, aber dann steht er hinter dem Kanzlerkandidaten.
Sie haben eben schon die Brandmauer erwähnt. Welche Lehre ziehen Sie denn aus der Wahl für den Umgang mit der AfD auf Bundesebene? Klare Kante oder doch Schmusekuss? Was zahlt sich da eher aus?
Es gibt gar nicht die Frage, was sich auszahlt. Es gibt nur eine klare Kante. Und nicht nur Rainer Haseloff lebt das, sondern auch Armin Laschet sagt es immer wieder. Und ich glaube, wir sind so langsam an einem Punkt, dass sich diese Frage auch einfach erübrigt. Es wird keine Zusammenarbeit geben. Es gibt keine Zusammenarbeit. Und insofern gibt es nur eine ganz klare Abgrenzung zu den Rechtsextremen und zur AfD.
Wird das auch nochmal Herrn Maaßen gesagt?
Es gilt für alle Mitglieder der CDU und das gilt natürlich auch für Herrn Maaßen.
FDP-Chef Lindner sieht in dem Ergebnis jetzt einen Wunsch der Wähler nach Bündnissen von Union und FDP. Die Botschaft von Magdeburg sei, dass die Mitte Konjunktur habe, sagte Lindner der Zeitung Die Welt. Sehen Sie das auch so?
Es ist sicherlich eine Bestätigung des aktuellen Regierungshandelns, auch in Sachsen-Anhalt gewesen. Und insofern ist der Kurs der Mitte auch der Kurs der CDU. Und der Kurs von unserem Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Entscheidend ist, dass die Menschen Vertrauen haben zu denjenigen, die am Ende die Politik machen. Und wir haben die Entscheidung des Kanzlerkandidaten. Wir werden ein Team und wir werden unsere Inhalte veröffentlichen dann Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche und dann geschlossen in den Wahlkampf gehen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
Das heißt, aus dieser Sachsen-Anhalter Wahl werden keine Koalitionsrückschlüsse gezogen?
Jede Koalition ergibt sich erst nach einer Wahl. Und in Sachsen-Anhalt hat Rainer Haseloff jetzt das unsagbare Glück, vier verschiedene Optionen zu haben. Der wird die Gespräche führen und die richtigen Schlüsse für sein Bundesland daraus ziehen. Was wir im September nach der Bundestagswahl haben für den Bund, das wissen wir heute noch nicht. Da werden wir dann sehen nach der Wahl, wie es ausschaut. Und dann gibt es entsprechende Gespräche. Dass jeder persönliche Präferenzen hat, ist, glaube ich, ganz klar und liegt in der Natur der Sache. Aber entscheidend ist, was uns der Wähler am Ende für Möglichkeiten gibt.
Das war die stellvertretende Vorsitzende der CDU, Silvia Breher, zur Sachsen-Anhalt-Wahl im SWR2-Tagesgespräch. Die Union und die Corona-Schutzmasken, das wird keine Liebesgeschichte mehr. Erst gab es den Skandal um überteuerte Masken, die das Gesundheitsministerium verteilt hat, dann die mutmaßlichen Korruptionsaffären um mehrere Unionsabgeordnete und jetzt das. Gesundheitsminister Spahn wird vorgeworfen, dass er Masken, die nach geringeren Standards geprüft wurden, an Obdachlose und Menschen mit Behinderungen verteilen wollte. Spahn dementiert das Ganze empört, aber der politische Eklat ist da und die Aufregung groß. Uwe Lüb aus dem ARD-Hauptstadtstudio fasst die aktuelle Entwicklung zusammen.
SPD-Chefin Esken ist entrüstet. Im ARD-Morgenmagazin lässt sie ihrem Ärger freien Lauf und zielt auf Gesundheitsminister Spahn von der CDU.
Wenn Herr Spahn tatsächlich versucht hat, diese Masken, die ganz offensichtlich nicht alle Prüfungen bestanden haben, die dazu notwendig sind, an Menschen zu liefern, die sich nicht wehren können, dann zeigt es eine menschenunwürdige Grundhaltung, die ihn für ein Ministeramt nicht befähigt.
Das will der so Angegriffene nicht auf sich sitzen lassen und keilt zurück. Die SPD versuche mal wieder, Regierung und Opposition zu gleichen. gleich zu sein, sie verunsichere die Menschen und das sage mehr über den Zustand der SPD aus als über die Qualität von Masken. Die fraglichen Masken, sagt Spahn, sind nämlich sehr wohl sicher und auch geprüft.
Nachweislich geprüft, auch in Laboren geprüft, sie sind sicher. Sie haben keine EU-Zertifizierung, aber sie sind beim Infektionsschutz sicher. Und das ist das Entscheidende, um das es geht.
Doch das Scharmützel geht weiter. Nun versuchen die Sprecher der Ministerien, den vermeintlichen oder tatsächlichen Skandal aufzuklären. Im Grunde ging es um Verwaltungsvorgänge, kocht der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums BMG Kautz das Ganze runter.
Am Ende ist es also eine Meinungsverschiedenheit über Prüfnormen zwischen zwei Behörden.
Tatsächlich habe sich das SPD-geführte Arbeitsministerium BMAS geweigert, Masken auszuliefern, die nicht schon bestehende Bedingungen erfüllen, sagt Sprecherin Haas. Das Gesundheitsministerium habe aber daraufhin eine neue Art der Prüfung ins Spiel gebracht. Es habe vorgeschlagen,
für diesen Versand von Masken ein neues Prüfkriterium zu entwickeln. Dem haben wir hart widersprochen.
Am Ende sind übrigens zertifizierte FFP2-Masken ausgeliefert worden. Letztlich geht es in dem speziellen Maskenstreit um den strengeren CPA-Maßstab und den weniger strengen CPI-Maßstab. Das Arbeitsministerium beharrte auf CPA, das BMG drängte auf CPI. Und letzterer, heißt es dort, steht mittlerweile nach Beschluss durch die Bundesregierung auch in einer Anlage zum Infektionsschutzgesetz. Aber vor allem gehe es doch um die Frage, ob die in Rede stehenden Masken sicher seien, so Merkels Sprecher Seibert und fügt hinzu.
Das, glaube ich, hat das BMG jetzt erneut sehr klar dargelegt.
Wie auch immer das Fingerhakeln also zwischen Gesundheits- und Sozialministerium ausgeht, Bundeskanzlerin Merkel wird Gesundheitsminister Spahn nicht, wie von der SPD gefordert, entlassen.
Der neue Maskenstreit ist ein Zeichen. Der Ton in der Bundespolitik, auch innerhalb der Großen Koalition, er wird rauer. Und schuld ist wohl der Wahlkampf. Und der, mutmaßt Berlin-Korrespondentin Birgit Schmeitzner in ihrem Kommentar, könnte schmutzig werden.
Wahlkampf mit Anstand? Gute Idee der Grünen, wird aber nichts. Stattdessen harte Bandagen, ein Tiefschlag nach dem anderen. Im Boxsport wären das Fouls, in der Politik ist es offenbar das neue Normal. Es geht los mit den Scharmützeln, die sich gerade die Bundesministerien für Gesundheit, CDU, und Arbeit, SPD, liefern. In der Geschichte um minderwertige Corona-Schutzmasken steht Aussage gegen Aussage, Vorwurf gegen Vorwurf, Vernebelungstaktik, wenn auch noch mit Beißhemmung dem Koalitionspartner gegenüber. Bei der Opposition ist es damit dann vorbei und es wird persönlich. So postet der Instagram-Account der CSU allen Ernstes ein Bild der Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock mit einer Denkblase, in der drei Kothaufen zu sehen sind, als ob sie nichts anderes im Kopf hätte. Fäkalsprache, auf diesem Niveau ist die CSU also angekommen. Konservativ und bürgerlich ist das nicht. Es war vielleicht als Schenkelklopfer gedacht, ist aber entlarvend. Oder der CDU-Direktkandidat in Thüringen, Hans-Georg Maaßen. Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident nimmt sich die Initialen der Grünen-Chefin vor, samt ihrer weiteren Vornamen. ACAB, englisch ausgesprochen, ist das auch ein Code für All Cops Are Bastards, also alle Polizisten sind Mistkerle. Maaßen stellt die rhetorische Frage, ob das Zufall sei oder nicht doch eine Chiffre, ein Geheimzeichen. Er unterstellt Baerbock, sie sei qua Geburt eine Gegnerin von Recht und Ordnung. Er befeuert Hassfantasien im Netz, die ohnehin schon aufblühen. Und es ist auch Maaßens Versuch, die Kritik an seinem eigenen Spielen mit rechten und antisemitischen Codes zu entkräften, gar ins Lächerliche zu ziehen. Nun kann man argumentieren, dass die Grünen offene Flanken geradezu anbieten. Wie unprofessionell ist es, den Lebenslauf der Spitzenkandidatin nicht vorab penibel zu prüfen? Ist doch klar, dass das herauskommt. Und Krisenmanagement sollte man schon können, wenn es ums Kanzleramt geht. Aber was gerade an frauenverachtendem Gedankengut über Baerbock ausgekübelt wird, das ist von einer Schlichtheit und Bösartigkeit, die ihresgleichen sucht. Junge Frauen mit politischen Ambitionen werden es sich fünfmal überlegen, ob sie sich dem aussetzen wollen. Jeder Wahlkampf ist polemisch, zugespitzt, hart. Es geht um etwas, um Mehrheiten für die eigenen politischen Ideen. Aber es muss eine Grenze geben. Wenn in der Politik verbale Magenschwinger normal werden, wenn so ein Schmutz normal wird, dann verändert das die Gesellschaft. Der Anstand stirbt so.
Ein Kommentar von Birgit Schmeitzner aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Heute ist Montag, der 7. Juni und eigentlich hätte heute ein Tag fürs Corona-Geschichtsbuch sein können. Denn heute ist die Covid-19-Impfpriorisierung aufgehoben worden. In ganz Deutschland, mit Ausnahme der Impfzentren in Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern, könnten sich ab heute theoretisch alle Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Theoretisch. Denn es gilt wie schon seit Beginn der Impfkampagne, ohne Impfstoff lässt sich nur schwer impfen. Nach wie vor fehlen in Deutschland die Dosen der Vakzine von BioNTech bis Moderna. Gleichzeitig buhlen jetzt immer mehr Impfwillige um den wichtigsten Peaks des Jahres. Wie das heute in einer Hausarztpraxis in Budenheim bei Mainz aussah, das weiß meine Kollegin Damaris Diener.
Das Telefon in der Praxis von Anton Flur steht schon einige Wochen kaum mehr still. Die Arzthelferin Sandra Jakobs und eine weitere Kollegin kümmern sich ausschließlich um die Koordinierung der Impftermine. Durch das lange Wochenende haben sich viele E-Mails mit Impfanfragen angestaut, sagt Sandra Jakobs.
Deswegen ist es schwierig, jetzt zu sagen, gerade wegen heute hat sich's geändert. Also das würde ich jetzt persönlich nicht sagen, dass es wegen heute war. Aber es wird man erst die nächsten Tage jetzt sehen. Weil bis das wirklich bei jedem angekommen ist, wird es noch mal ein paar Tage dauern und dann wird es, denke ich, mal eher kommen.
Soweit es organisatorisch zu leisten ist, geht die Praxis nach Vorerkrankungen und Alter vor. Allerdings hat der Arzt Anton Flur auch schon vor der Aufhebung der Priorisierung jüngere Menschen geimpft.
Jetzt gehen wir in Altersklassen 70 minus oder zwischen 60 und 70. Das ist so momentan das, worauf wir das Hauptaugenmerk haben sollten. Aber die lehnen zum Teil die meisten Impfstoffe ab und die liegen bei uns sonst im Kühlschrank. Und bevor das passiert, verimpfen wir sie.
Dass sich ältere Patienten über die offizielle Aufhebung der Priorisierung beschweren, das hat der Arzt noch nicht erlebt.
Aber es kam schon vor, dass Leute hier mit Nachdruck BioNTech verlangen und dann einmal auch schon hat einer daraufhin seine Akte ausdrucken lassen, hat die Praxis gewechselt.
Die letzten zwei Wochen hat der Arzt für seine Praxis 90 Impfdosen pro Woche bekommen. Das sei vergleichsweise aber viel.
Aber es war auch schon so, dass wenn man die Höchstdosis bestellt, ein Zehntel davon bekommen hat. So war es auch schon. Und deswegen, also es ist für uns ganz schwierig zu sagen, wie viel Impfstoff bekomme ich und wie kann ich das verplanen. Und das ist so unser Alltagsgeschäft zurzeit, gerade zusätzlich zu unserem normalen Beruf.
Ob mit oder ohne Priorisierung, Anton Flur sagt, für ihn und sein Team bleibt die Arbeit die gleiche.
Mehr geht nicht. Also die Helferinnen telefonieren sowieso permanent und mehr können sie nicht machen. Und mehr Impfstoff kriegen wir auch nicht.
Das war eine Reportage von Damaris Diener. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann kommt er denn, der Impfstoff? Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Wie ist da der Stand der Dinge?
Also wenn wir nun mal in die Impfzentren schauen, wird eigentlich relativ schnell klar, viel mehr Impfstoff kommt jetzt erstmal nicht. Diese Woche sind es so 2,5 Millionen Impfdosen, die an die Impfzentren geliefert werden. Das steigert sich jetzt langsam bis Ende Juni. Dann stehen wir bei 3 Millionen Impfdosen pro Woche. Generell muss man aber sagen, dass die Impfzentren und die Hausarztpraxen sich in den nächsten Wochen vor allem auf die Zweitimpfungen konzentrieren müssen. Viele Erstimpfungen sind also erstmal gar nicht möglich. Eine Ausnahme sind natürlich die Betriebsärzte, die jetzt erst starten. Da sprechen wir jetzt insgesamt von zusätzlich 700.000 Impfdosen, die jetzt durch die Betriebsärzte zusätzlich verimpft werden. Und wie es danach weitergeht, ist überhaupt noch nicht bekannt. Es gibt Pläne bis Ende Juni, aber danach weiß man noch nicht, wie schnell es dann wirklich geht. Was man sagen kann, mit Blick auf das ganze Jahr 2021, gibt es laut den Plänen auf jeden Fall genügend Impfstoff. Also man kann sagen, dass bis Ende des Jahres 163 Millionen Menschen sich allein theoretisch in Deutschland impfen lassen könnten. Und das ist ja fast doppelt so viel, wie in Deutschland überhaupt leben.
Vielen Dank an Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Expresslieferung, Express-Autowäsche, Express-Corona-Test und jetzt auch noch Express-Gerichtsurteile. Das Land Baden-Württemberg will mit beschleunigten Verfahren die Gerichte entlasten. Die sind nämlich seit Jahren schon überlastet. Das führt dazu, dass selbst bei kleineren Vergehen Ewigkeiten zwischen Straftat und Urteil liegen können. Ein Modellprojekt für diese Expressurteile gibt es schon im Land. Die Justizministerin Gentges von der CDU hat jetzt eine erste Bilanz gezogen. Und unsere Landespolitikredakteurin Phyllis Kückrikoll weiß, wie die aussieht. Frau Kückrikoll, wie ist die Erfahrung mit den Expressurteilen bisher?
Bisher sehr gut. Am Amtsgericht Mannheim ist man zum Beispiel sehr froh über die beschleunigten Verfahren, so heißen diese Prozesse formal. Denn hier geht es vor allem um kleinere Delikte, also Ladendiebstähle, Randale, Fahrradklau, die aber trotzdem geahndet werden müssen. Und genau für die Fälle, sagte mir ein Richter am Amtsgericht, seien diese Pilotprojekte in Mannheim, Freiburg und Stuttgart konzipiert. Für größere Sachen, also Mord und Totschlag, für Kapitalverbrechen, da kommt ein Schnellverfahren natürlich nicht in Frage.
Wie kriegen die Gerichte das denn hin, dass das so schnell geht. Und warum wird das nicht einfach immer so gemacht?
Es ist schlicht und ergreifend eine Frage des Personals und damit auch dann des Geldes. Für diese drei Modellprojekte hat man 6 neue Stellen geschaffen, jeweils eine weitere Richterstelle und eine bei der Staatsanwaltschaft. Und das kostet was. Und tatsächlich ist der Personalmangel an den Gerichten der Hauptgrund, weshalb unter Umständen ein Ladendiebstahl auch mal erst nach einem Jahr auf den Richtertisch kommt. Es geht hier also durch mehr Personal.
Was sind denn die Vorteile dieser Verfahren, außer für die Gerichte selbst?
Dass der mutmaßliche Täter, wenn er denn verurteilt wird, relativ schnell die Folgen seiner Tat zu spüren bekommt. Darum geht es. Denn im Rahmen dieser Pilotprojekte sind ja auch 183 Expressurteile gesprochen worden. Davon sind 95 Kriminelle noch am Tattag selbst oder einen Tag später zu Freiheitsstrafen verurteilt worden, zum Teil auch auf Bewährung. Es geht also auch um die pädagogische Dimension, so nennt es Justizministerin Genkes von der CDU. Also man begeht ein Verbrechen und wird dafür bestraft. Eine schnelle Verhandlung auch als Zeichen eines funktionierenden Rechtsstaates. Und bei Wohnsitzlosen zum Beispiel ist das ein Thema, wie wird man dieser Person wieder habhaft? Die haben keine Anschrift, an die man die Vorladung dann schicken kann. Deshalb da behalten, gleich verhandeln und gut.
Sind diese Urteile aber auch genauso uneingreifbar und auch so sicher wie normale Urteile?
Natürlich. Auch die beschleunigten Verfahren finden an Gerichten statt. Da wird also nicht zwischen Tür und Angel geurteilt. Deshalb sind sie auch nicht angreifbarer als andere Urteile. Einzig, beschleunigte Verfahren gehen wirklich nur bei kleinen Delikten wie Diebstahl und Randale. Verbrechen also, die schnell entschieden werden können. Das sind aber eben auch Delikte, die die Gerichte aufhalten, die auch mal nach einem Jahr erst auf den Richtertisch kommen und verhandelt werden. Vielleicht, weil keine Gefahr in Verzug ist. Aber da hat der geneigte Kleinkriminelle, sage ich jetzt mal, vielleicht schon weitere Male zugeschlagen.
Das war Landespolitikredakteurin Phyllis Kückrikoll. Vor einem Amsterdamer Gericht wird seit heute ein Fall verhandelt, der unmöglich zwischen die Pappen eines Gerichtsordners passt. Im Sommer 2014 wird über der Ostukraine eine Boeing von Malaysia Airlines abgeschossen. Fast 300 Passagiere kommen dabei um. Seitdem schieben sich die Ukraine und Russland gegenseitig die Schuld dafür zu. Jetzt will die Anklage beweisen, dass prorussische Separatisten verantwortlich sind. Stefan Überbach berichtet.
Was ist am 17. Juli 2014 am Himmel über der Ostukraine wirklich passiert? Für das Gericht, das in einem gesicherten Teil des Amsterdamer Flughafens Schiphol tagt, sind drei Fragen von entscheidender Bedeutung. Hendrik Steenhuis, der Vorsitzende Richter. Ist der Flug MH17 nach einem Angriff mit einer Bugrakete abgestürzt? Wurde eine Bugrakete aus einem der Separatistengebiete abgefeuert und haben die Angeklagten dabei eine Rolle gespielt? Nach Ansicht der niederländischen Staatsanwaltschaft lautet die Antwort auf alle drei Fragen ja. Die Ankläger sind davon überzeugt, dass die Boeing 777 der Malaysia Airlines von einer Flugabwehrrakete aus russischer Produktion getroffen wurde und schließt sich damit dem Bericht einer internationalen Expertenkommission an. Darin werden pro-russische Rebellen für den Abschuss verantwortlich gemacht, die womöglich die Passagiermaschine für ein ukrainisches Militärflugzeug gehalten haben. Ein Irrtum oder Absicht, auch darum geht es in diesem Prozess.
Heeft sich niemand gemeld, die op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk verantwoordelijkheid neemt voor het neerstorten van vlucht MH17?
Bisher hat sich niemand gemeldet, der auch nur teilweise die Verantwortung für den Absturz von MH17 übernimmt, sagt der Vorsitzende Richter Hendrik Steenhuis. Die vier Beschuldigten sind wegen 298-fachen Mordes angeklagt. Sie sollen damals führende Vertreter der selbsternannten pro-russischen Volksrepubliken in der Ostukraine gewesen sein und das Bug-Raketensystem von einem russischen Stützpunkt in die Ukraine transportiert haben. Alle vier bleiben dem Verfahren fern. Ihnen wird in Abwesenheit der Prozess gemacht. Angesichts einer solchen Katastrophe muss die Ursache aufgeklärt werden, auch damit wir daraus Konsequenzen ziehen und verhindern können, dass so etwas in Zukunft noch einmal passiert. Von morgen an wird in dem Prozess umfangreiches Beweismaterial präsentiert, darunter Videos, Tonaufnahmen, Fotos und Verbindungsdaten. Die Akte ist mehrere 10.000 Seiten dick. Die Untersuchungen vor Ort waren kompliziert. Das Absturzgebiet in der Rebellenregion etwa erstreckt sich über eine Fläche von 50 bis 60 Quadratkilometer und war nur schwer zugänglich. Darum hatte es auch lange gedauert, bis die Opfer und die Wrackteile des Flugzeugs geborgen und in die Niederlande zurückgebracht werden konnten. Die Familien der Opfer erhoffen sich von dem Verfahren endlich Gewissheit, auch was die mögliche Rolle Russlands betrifft, eine heikle, hochpolitische Frage. Die russische Regierung streitet jede Verwicklung ab und vermutet stattdessen die Ukraine hinter dem Abschuss. Die Angehörigen werfen Moskau vor, seine Beteiligung an der der Katastrophe zu verschleiern und haben am Wochenende 298 weiße Stühle vor der russischen Botschaft in Den Haag aufgestellt, um an die Toten zu erinnern.
Ein Beitrag von Stefan Überbach.